Ehegattenschaukel klingt total geil, hat aber viele Fallstricke. In der Folge heute mit Robby, das ist übrigens Folge 2 von 3 Folgen zum Thema der Ehegattenschaukel, sprechen wir über die kapitalen Fehler, die du machen kannst bei der Durchführung, bei der Gestaltung der Ehegattenschaukel. Wenn dich das Thema weiterführend interessiert, dann kannst du in den Shownotes einmal den Link steine-steuern.de/Ehegattenschaukel klicken und dir dort ein Whitepaper zu dem Thema runterladen, in dem auch noch eine spannende Case Study ist. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Robby und mir. Wir wollten ja nochmal das Thema Fehler bei der Ehegattenschaukel in Angriff nehmen. Wollen wir es einfach so machen, Robby, dass wir bei der Abwicklung gucken, also von vorne bis hinten, ne? Wir gehen einfach davon aus, dass die Ehegattenschaukel ein gutes Konstrukt ist und wir gehen jetzt mal darauf ein, welche Fehler bei der Umsetzung passieren können, worauf man unbedingt achten muss.
Genau, so machen wir das.
Willst du uns einen kurzen Überblick geben, welche Stationen wir da abgrasen? Wir haben gesagt, einmal Kaufpreis, bei der Kaufpreisgestaltung.
Kaufpreisfindung, Vertragsgestaltung und Vertragsgestaltung des Ehegattendarlehens, Verkäuferdarlehens.
Wenn Verkäuferdarlehen zum Tragen kommt, genau. Und dann
tatsächlich hier.
Die, genau, dass man, wie das Ganze gelebt werden muss, nicht nur vertraglich gestaltet, sondern hinterher dann auch in die Tat umgesetzt werden muss.
Genau, so machen wir das.
Okay, dann worauf muss man bei der Kaufpreisfindung achten? Welche Fehler können da passieren?
Kaufpreisfindung sowieso immer mit Gutachten. Hm. Verkehrswertgutachten ist immer massiv wichtig. Wirklich wichtig. Mal aus irgendwelche Werte jetzt aus dem Internet heranzuziehen, das ist eher weniger vorteilhaft. Verkehrswertgutachten, da ist man im Normalfall auf der sicheren Seite, weil es halt vom Sachverständigen unterzeichnet wird.
Okay, aber was ist denn der Hintergrund? Weil man könnte ja eigentlich sagen, das sind Ehegatten, man kann sich ja den Preis einfach überlegen, zu dem man verkauft.
Genau, nun macht man zu wenig, zu viel, sind wir in der Schenkung.
Okay.
Und das hat natürlich dann wieder Auswirkungen. Kann Auswirkungen haben, steuerlicherseits, muss aber nicht. Aber im Endeffekt wird dann ein Wert ja tatsächlich gefunden, der dann trotzdem im Endeffekt die Abschreibungsbemessungsgrundlage wird. Mhm. Oder die Anschaffungskosten der Immobilie selbst erstmal betreffen. Was übersteigende oder verminderte ist im Endeffekt dann immer, was die nächste steuerliche Konsequenz, ja, Schenkung auslösen kann.
Weil ich würde ja eigentlich auch sagen, es ist ja total cool, wenn wir, also mal angenommen, wir wären jetzt verheiratet und du hast ein hohes Einkommen oder wir haben zusammen ein hohes Einkommen, dann würden wir einfach eine Garage für 2 Millionen Euro an dich verkaufen und dann einfach sehr hoch davon abschreiben und der Kaufpreis würde unter Umständen nie so richtig fließen, genau. Dass man da Abschreibungsvolumen machen kann. Das geht aber nicht, oder?
Das ist einfach illusorisch zu glauben, dass man dadurch Abschreibungen generieren kann. Okay. Das geht definitiv nicht.
Okay, also das Finanzamt würde dann das nicht anerkennen?
Nein. In keinster Weise. Und deswegen würde ich immer, deswegen Verkehrswert gutachten, dann habe ich einen Wert, auf den man sich dann, der auch herangezogen werden kann, der auch verlässlich ist.
Also es darf nicht zu viel sein und es darf nicht zu wenig sein.
Genau.
Zu wenig nicht, weil, was passiert dann?
Ja, verkaufe ich etwas unterm Wert, wäre ich in der Schenkung. Weil, warum gebe ich denn das meinem Ehegatten zum günstigeren Kaufpreis her? Würde ich bei den
Leuten. Was sind die Freibeträge für Schenkung?
500.000.
500.000.
Also, das würde vielleicht keine Auswirkung finden, aber man weiß ja nie, was in der Zukunft kommt. Und man muss ja nicht dafür, für solche Sachen, den Freibetrag ausreizen. Ja. Den habe ich zwar alle 10 Jahre, aber trotzdem.
Und man verschenkt ja Abschreibung, wenn man zu günstig verkauft.
Genau. Hat man ja auch. Dann würde das ja dem Sinn und Zweck des Ganzen ja widersprechen. Ja. Deswegen dort immer auf der sicheren Seite bleiben, einen Wert aus seinen Gutachten herausnehmen. Wenn man nicht glaubt, dass es so viel ist oder so wenig ist, dann vielleicht nochmal ein zweites. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Mhm. Ob er sich 2, 3 Gutachten holt und dann den Mittelwert nimmt oder ob man dem einen vertraut. Im Normalfall reicht das auch, wenn es vom zertifizierten Sachverständigen gemacht wird.
Und dann würdest du im Zuge der Durchführung, wenn das dann erstmalig veranlagt ist, dann beim Ehegatten, würdest du das dann proaktiv beim Finanzamt mit vorlegen? Oder ist das einfach nur Backup?
Ich würde es gleichzeitig mit vorlegen, als sofort als Belegnachreichung.
Okay, also einfach als gut dokumentierte Transaktion.
Ja, genau. Mit gleich von vornherein gesehen, man das Finanzamt sieht, woher habe ich meine Zahlen?
Ja.
Wie habe ich diese umgesetzt in der Erklärung?
Okay, perfekt. Also wir sind jetzt Lebensgemeinschaft oder Eheleute, ich verkaufe dir mein Haus. Wir haben Sachverständigen kommen lassen. Ich habe das mal gebaut oder gekauft für 100.000 Euro vor 15 Jahren. Der Sachverständige stellt fest, der Verkehrswert sind 300.000 Euro. Dann müssen wir jetzt nicht mehr von den 150 abschreiben, sondern ich verkaufe es dir zu diesem Verkehrswert und dann sind wir jetzt bei den 300. Ne? Wir haben das jetzt fremdüblich, das stellt fremdüblichen Vergleichen stand, so wie wir eine Dritte vereinbart hätten. Jetzt hast du das Haus. Oder jetzt wollen wir zum Notar gehen. Wir haben den Preis gefunden.
Mhm.
Worauf müssen wir als nächstes achten? Was dürfen wir da nicht falsch machen?
Unbedingt eine Kaufpreisaufteilung im Vertrag selbst schon vorzunehmen. So wie wir es schon öfters besprochen haben. Damit sind wir im Normalfall auf der sicheren Seite.
Ja.
Wenn es nicht komplett abwegig ist, das Ganze. Das kann ich nur empfehlen. Das kann man aber sich schon im Rahmen von dem Verkehrswert und Gutachten kann man da ungefähr auch schon sehen, wo die Anteile Grund und Boden im Gebäude sind. Ob die natürlich dann diesbezüglich zur Anwendung kommen, das ist eine andere Sache.
Ja.
Aber im Verkauf, im Vertrag selbst, im Kaufvertrag selbst, würde ich es halt einfach mit übernehmen. Und der Grundlage habe ich ja, sage ich jetzt mal, das Verkehrswerk gedacht.
Okay, aber der Fehler ist natürlich davon auszugehen, dass die Aufteilung von vor 15 Jahren, als ich das Haus gekauft habe, heute noch so ist, weil sich ja die Bodenwerte und die Gebäudewerte in der Zwischenzeit verschoben haben. Deswegen darf man auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass sich die Aufteilung so fortsetzt. Und das ist auch kein Argument, dass es früher so war, richtig?
Richtig.
Okay, also auch aktiv managen dort. Und in den Kaufvertrag übernehmen, Berechnungen und so, das ist ja, da haben wir auch andere Podcast-Folgen dazu. Das muss man sich dann dort angucken. Aber dann sollen wir erst den Kaufpreis gut dokumentieren, fremdüblich absichern und bei der Transaktion dann darauf achten, die Kaufpreisaufteilung aktiv zu managen und das Aufteilungsergebnis in den Kaufvertrag schon aufzunehmen.
Genau.
Weil auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass es so bleibt, wie es war.
Genau.
Okay.
Und eventuell sogar noch Inventar vielleicht gleich noch mit aufnehmen. Sofern vorhanden und vermietet und Eigentum ist.
Inventar, Einbauküche.
Zum Beispiel.
Mhm.
Dass man das auch, hat man auch.
Kann man sofort absetzen, manchmal?
Das kommt dann halt drauf an, was man als Restwert, sag ich jetzt mal, als Restnutzungsdauer noch ansehen würde bei so einer gebrauchten Küche zum Beispiel. Küche ist halt so ein Klassiker, das ist.
Wie lange würde man die normalerweise
anbieten? Im Normalfall 10 Jahre.
Und wenn man gebraucht, könnte man über 5 Jahre, man sagt immer die Hälfte.
Genau, so, ne? Ungefähr so, ja. Wenn es jetzt nicht gerade ein Jahr alt ist, dann kann man auch schon, ein bisschen älter ist, dann kann man das schon machen.
Okay, perfekt. Also hat man da für den Anteil dann nochmal einen höheren steuerlichen Abzug.
Genau. Oder manche andere Sachen sind auch ganz gut, die kann man sofort abziehen, falls es kleinere Sachverhalte sind.
Ja.
Stichwort geringwertige Wirtschaftsgüter. Kann man sofort auch als Vermieter absetzen.
Zum Beispiel?
Waschmaschine, die man jetzt erwirbt quasi vom Verkäufer, man mit gekauft hat in irgendeiner Art und Weise, eventuell, wenn es nicht gerade dem Mieter gehört oder...
Siehst du da irgendwelche Grenzen so prozentual vom Kaufpreis?
Das ist immer schwer. Man muss wirklich eine gewisse Bestandsaufnahme machen. Okay. Aber daran würde ich mir jetzt erstmal... Das ist jetzt, glaube ich, auch dann, ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen on top,
was man
sich noch im Jahr der Anschaffung dann noch an zusätzlichen Aufwand, sagen wir mal, heranziehen kann. Wichtig ist ja dann der nächste Schritt, sage ich jetzt mal, das Verkäuferdarlehen. Die Finanzierungsseite. Die ist ja da auch nochmal das Entscheidende.
Ja.
Das andere, wie gesagt, ist on top.
Wir haben ja eigentlich zwei Möglichkeiten, das über Verkäuferdarlehen zu machen oder auch bankenfinanziert. Ging ja auch. Das ist halt die Frage, ob man sich nochmal neue Liquidität beschaffen will.
Das ist richtig. Das muss man dann wirklich wissen, wie man es halt innerhalb der Familie dann gestalten möchte.
Okay. Aber worauf müssen wir beim Verkäuferdarlehen achten?
Also bei Verkäuferdarlehen auch wie bei der Kaufpreisfindung unbedingt zwangsläufig Fremdvergleichsgrundsatz.
Mhm.
Das heißt, man holt sich 2, 3, 4 Angebote von der Bank, von unterschiedlichen Banken als Käufer.
Ja.
stellt natürlich, muss man natürlich seine wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen und dann sieht man ungefähr, was jetzt, sag jetzt mal, ohne Sicherheiten, Gestellungen etc. An Zins auf einen zukommen würde, jährlich. Und das könnte man dann dort in diesen Verkäuferdarlehen mit übernehmen.
Aber wir wollen ja eh einen tendenziell hohen Zins haben, richtig?
Ja.
Weil?
Sofern das Cash ist erlaubt, das darf man auch nicht vergessen. Der Cashflow muss es auch irgendwo erlauben. Weil wir natürlich dadurch mehr Aufwand generieren, sofort abziehbare Werbungskosten generieren mit dem Zinsaufwand.
Beim Vermieter, genau.
Oder genau, beim Käufer der Immobilie und beim Verkäufer, der Darlehensgeber ist, hat man natürlich die Besonderheit, dass man den Zins erhält und sofern bestimmte Voraussetzungen auch wieder erfüllt sind auf Käuferseite, kriegt man auch wieder begünstigten Steuersatz in Höhe von 25% Abgeltungssteuer.
Okay. Also die Magie liegt darin, dass man die Mieteinnahmen vom persönlichen Steuersatz in den Abgeltungssteuersatz bringt. In der Ehegemeinschaft.
Genau, also die Zinsaufwendungen.
Die Zinsaufwendungen.
Zinsaufwendungen sind Kapitalerträge, genau.
Okay, aber es muss richtig gemacht sein, sonst ist der Zins, sind die Zinseinkünfte auch persönlicher Einkommensteuersatz?
Genau.
Genau. Und was ist der zweite Punkt, der noch, die Fremdüblichkeit muss gewährleistet sein, weil sonst die Zinskosten nicht anerkannt werden.
Und die tatsächliche Durchführung. Soll heißen, am besten ist, wenn jeder ein Bankkonto diesbezüglich zur Verfügung hat, wo die Zinsen eingehen, als beim Verkäuferdarlehensseite, und ein Bankkonto, wo zum Beispiel die komplette Vermietung abgedeckt ist.
Okay, das muss immer fließen.
Genau, es muss fließen.
Hm. So wie es fremde Dritte auch machen.
Genau.
So wie ich.
So wie du an die Bank zahlen musst, so zahlst du es auch an deinen, an deinen Ehegatten.
Ja, okay.
So muss es halt einfach laufen. Also es muss tatsächliche Durchführung, ist auch ein entscheidender Punkt. Nicht nur die Fremdüblichkeit, sondern auch die tatsächliche Durchführung dessen, was vereinbart ist.
Okay. Und was ist, wenn wir jetzt sagen, okay, wir zwei, ich verkaufe hier das Haus. Ne, einmal ist die Möglichkeit, dass wir einfach nur das Steuerliche umsetzen und sagen, wir machen Verkäuferdarlehen, wir wollen keine neue Liquidität schaffen wollen einfach die Mieteinkünfte, sage ich mal, ideal allokieren und verteilen. Dann arbeiten wir mit einem Verkäuferdarlehen, wo es einen höheren Zins gibt. Man kann eh einen höheren rechtfertigen wahrscheinlich, weil keine dingliche Sicherheit da ist, also auf jeden Fall mehr als ein Hypothekenzins, weil wahrscheinlich keine Grundschuld eingetragen wird zugunsten des anderen. Jetzt haben wir die Möglichkeit aber auch zu sagen, in dem Zuge entsteht ja auch ein neuer Kaufpreis, das ist ja auch ein marktfähiger Kaufpreis. Man könnte ja auch nochmal ein neues Darlehen darauf aufnehmen.
Eventuell, ja.
Ja, welchen Fehler müssen wir da vermeiden?
Na, jetzt hast du mich.
Ja, ich meine, ich glaube, es hat ja auch was mit der Mittelverwendung zu tun dann, ne? Dass wir dann auch tatsächlich den Zins gegenrechnen.
Also, ja, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ja, einerseits so, aber vielleicht auch die einerseits nimmst du natürlich, erwirbst du ja die Immobilie mit dem Darlehen. Andererseits brauchst du eventuell ja auch noch Gelder, die du vielleicht noch investieren musst in diese Immobilie selbst, um auch nochmal diese aufzuwerten. Vielleicht auch ist sie gerade vom Leerstand, ist gerade ein Leerstand da, um den Leerstand wieder zu beheben, in Form von, was weiß ich, Werbemaßnahmen, aber auch, sagen wir mal, in einen vernünftigen Zustand wieder zu versetzen, vermietungsfähigen Zustand zu versetzen. Und dann kann man natürlich auch wieder mehr Mieteinnahmen generieren, auch in dem
Umfeld. Okay, aber was wir nicht machen können, ich verkaufe dir das, wir sagen, Mensch, wir hätten auch gerne mal wieder, wir wollen ein paar große Reisen machen, das Haus ist eigentlich abbezahlt, wir nehmen 300 drauf auf und fahren davon dann in den Urlaub, obwohl es gar nicht zur Finanzierung obwohl es geht doch eigentlich auch, der Kaufpreis kann ja dann einfach bezahlt werden, oder?
Ja, aber man muss halt trotzdem immer abwägen, wo man die Zinsaufwendung dann hinpackt, ne? Die man ja trotzdem zahlt in irgendeiner Art und Weise. Die muss man ja beachten.
Genau.
Kannst du wieder neu beleihen, klar, weil keine Beleihung im Normalfall, als ich es übertragen bekommen habe, vorhanden ist. Aber das ist dann eine private Ebene. Und die kann ich in dem Augenblick, wenn ich merke, dass es, wenn dieses Darlehen selbst wird für private Zwecke verwendet und nicht für die Vermietung, ja, dann bin ich halt einfach im.
Aber wenn es für die Kaufpreiszahlung verwendet wird.
Kaufpreiszahlung, dann ja. Okay. Dann ja, weil dann kann ich ja direkt, dann ist ja mein Verkäuferdarlehen ja quasi einfach nur gemindert.
Ja, aber dann funktioniert das, glaube ich, schon. Ja, weil man einfach, weil Ehegatte 1 nimmt das Darlehen auf und bezahlt es mir. Ich habe es als nicht steuerbare Einkünfte, kann aber danach machen, damit was ich will.
Genau. Das und natürlich auch
kannst und kann dich davon zum Urlaub einladen. Das ist ja dann.
Darfst du gerne machen. Aber so, jetzt sind wir wieder im Bilde, alles gut. Jetzt, da war ich jetzt gerade.
Ja, nee, aber es ist ja eigentlich, ich hatte einen Denkfehler. Ich glaube, es ist.
Du kannst auch aufteilen, du kannst auch, sagen wir mal, Verkäuferdarlehen in Höhe der Anschaffungskosten und in Höhe der Nebenkosten oder Neuinvestitionen, zum Beispiel Bankdarlehen aufnehmen. Also das ist dann jedem seine Sache, wie er es am besten, wie er es gerne umsetzen möchte.
Aber immer sicherstellen, dass die Fremdüblichkeit, ne, dass fremde Dritte auch
so. Bei Banken ist das kein Problem, unter Privatpersonen ist das ein Problem.
Ja, okay, verstehe. So, und jetzt hattest du noch gesagt Durchführung.
Das war ja im Endeffekt immer die Zahlung selbst, dass tatsächlich das auch so gelebt wird, wie es vertraglich vereinbart ist.
Ja.
Und dazu gehört halt einfach mal die Zahlung der Zinsen. Ne? Und das war es ja eigentlich schon auf der Ebene.
Die Übergänge, die Zahlung der Zinsen, die Mieteinnahmen dürfen nicht mehr auf dasselbe Konto eingehen.
Sollten wirklich unabhängig voneinander sein. Das würde ich es auch selber persönlich machen, mir ein Mietkonto machen. Dann habe ich alles.
Mieter anschreiben.
Genau. Ja. Habe ich alles im Blick. Habe ich alles auf einem Blick.
Alle Versorger umstellen.
Genau.
Okay.
Dann ist die Sache wirklich voneinander gelöst.
Okay. Damit kein Gestaltungsmissbrauch, dass man sagt, das ist ein zum Schein vereinbartes Geschäft, um Steuern zu sparen, sondern es muss tatsächlich.
Genau. Ich jedenfalls so handhaben. Mhm. Weil dann bin ich dann immer auf der sicheren Seite. Dann lege ich zur Not das Bankkonto vor, da sehen sie im Endeffekt, hier habe ich die Mieteinnahmen, hier habe ich die Aufwendung und bla bla bla. Und das ist das, was ich tatsächlich am Ende des Tages übrig habe von dem Ganzen.
Klasse. Super. Robi, vielen Dank.
Gerne.